Deutschlandfunk Kultur Konzert.
In der verbleibenden Zeit wollen wir noch an einen großen Zeitgenossen und Musiker erinnern, an den Geiger und Autor Michael Wieck. Er ist nicht zuletzt der Geschichte des Deutschen Symphonieorchesters Berlin eng verbunden. Das Orchester feiert ja in der kommenden Saison 75 Jahre seines Bestehens. 1952 wurde Michael Wieck als jüngstes Mitglied ins RIA-Sinfonieorchester aufgenommen. 6 Jahre nach der Gründung dieses Klangkörpers, der heute als Deutsches Symphonieorchester Berlin auftritt. Michael Wieck ist am 27. Januar im Alter von 92 Jahren in Stuttgart gestorben. Dort war er bis zu seiner Pensionierung als Mitglied des Stuttgarter Kammerorchesters und des RSO Stuttgart aktiv. Die Jahre danach nutzte er für eine zweite Karriere als Autor und Zeitzeuge. Er hatte viel zu erzählen und all seine Erlebnisse als Musiker wie allgemein als Mensch wusste er in klaren und ergreifenden Worten zu formulieren. Sein Geist war an Immanuel Kant geschult. Seine formelle Schulbildung lässt sich nach heutigen Kriterien nicht messen, wie bei vielen Menschen, die ihre Jugend im Zweiten Weltkrieg verbringen mussten. Michael Wieck stammt aus Königsberg in Ostpreußen. Bis 1948 hat er dort viel erleben müssen, bis er schließlich nach Berlin ausreisen durfte, um Musik zu studieren. Seine Eltern waren bekannte deutsche Musiker, Mitglieder des Königsberger Streichquartetts. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater Christ, aus der bekannten Familie Wieck, um einige Ecken auch mit Clara Schumann verwandt. Michael Wieck trug den gelben Stern, musste Diskriminierung erleiden und Zwangsarbeit leisten und die Deportation vieler Verwandter und Freunde miterleben. Weil sein Vater zur Familie hielt, wurden seine Mutter und er von den Nazis nicht deportiert. 1945 schließlich fand die Befreiung für Michael Wieck und seine Eltern nicht statt. Den Sowjets galten er und seine Eltern als Deutsche. Verfolgung, Verhaftung, Hunger, Kälte und Krankheiten musste er durchleben, ehe er 1948 nach Berlin gelangen konnte, um hier ein Geigenstudium zu beginnen. Im Jahr 2006 konnte ich mit dem Musiker ein ausführliches Interview aufnehmen. Einen längeren Ausschnitt hören Sie jetzt im Memoriam Michael Wieck. Aus dem Jahr 1958 stammt die musikalische Umrahmung, die er von der Suite für Violine, Klarinette und Klavier von Darius Milhaud für den RIAS eingespielt hat.
Wenn Sie einen Eskimo nach New York schicken, dann muss der sich auch umstellen. Wenn Sie jemanden von Königsberg, der die Stadt verlassen hat, die ja nur noch ein Trümmerhaufen war, nach Berlin schicken, dann ist das eine große Umstellung. Obwohl auch Berlin damals ein Trümmerhaufen war, was sich viele gar nicht vorstellen können mehr. Also es war eine ganz große Umstellung. Ich hatte es äußerst schwer, mich zurechtzufinden, mit anderen Menschen, anderen Jugendlichen umzugehen, die mit ihrer HJ-Vergangenheit eine Umwelt gehabt haben, in der sie geprägt wurden, in der sie sich alle kannten und gemeinsam waren und Gemeinsames dachten. Und da gab es wenig Gemeinsamkeiten von mir. Ich hatte die größte Schwierigkeiten, mich anzupassen, einzupassen. Ich habe immer gedacht, alles, was ich mache, ist irgendwie falsch, absonderlich. Wenn ich ins Kino gegangen bin, habe ich die Filme gar nicht verstanden. Die waren so kompliziert, so überladen.
So schnell konnte sich Michael Wieck nicht umstellen. Vor allem die mentalen Unterschiede zu seinen Altersgenossen ließen ihn sich ganz auf die Musik konzentrieren.
Da war das Üben die einzige Flucht, die ich vor den anderen und auch von meinen eigenen Schwierigkeiten gehabt habe. Und ich habe 10 Stunden geübt am Tag. Nicht täglich natürlich, aber sehr häufig. Nur natürlich ein Üben, das von einer sehr mäßigen Pädagogik begleitet wurde. Das pädagogische Niveau war sehr mäßig. Die Lehrer an der Hochschule waren früher Wunderkinder gewesen. Die haben aufgrund ihrer kindlichen Begabung Positionen erspielt, die waren Konzertmeister geworden und bekamen dann die Professuren. Vom Unterrichten hatten die sehr wenig Ahnung. Das war doch ein Verbrechen, wie man uns sozusagen ins Berufsleben entlassen hatte, mit wie wenig fundierte Technik und fundiertem Unterricht.
Den Hunger nach Kultur im Kälte- und mangelgeplagten Berlin der End-40er Jahre erlebte Michael Wieck mit. Schon bald konnte er nicht nur als Konzertgänger, sondern auch als Musiker an großen musikalischen Ereignissen teilhaben.
Man hörte die großen Geiger dann, Oistrach in der Staatsoper und im Westen Chihuda und ganz berühmte Leute. Man war umgeben von toller Musik, ganz toller Musik. Man spielte selber in Kammerorchestern und in einem Kammerorchester, das dann später das Ristenpart Kammerorchester wurde, besinne ich mich wieder 22-jährige Fischer Dieskau zum ersten Mal die Kreuzstabkantate sang. Also das war überwältigend.
Nach 4 Jahren Studium suchte sich Michael Wieck eine feste Stelle. Die begehrtesten Jobs gab es beim RIAS Symphonieorchester, das damals einen besseren Ruf und eine bessere finanzielle Ausstattung hatte als die Berliner Philharmoniker. Michael Wieck bewarb sich beim RIAS.
Das war mein erstes Probespiel in meinem Leben. Und das Probespiel war insofern ein Glücksfall, als es den ganzen Tag lief und als ich kam, sagte mir der Herr Höfs, Orchestervorstand damals, ja, Herr Wieck, können Sie gleich spielen? Und da dachte ich, nee, also Moment mal, ich bin doch gerade angekommen, ich bin eine Stunde vor meiner angesetzten Zeit da. Ich sagte, nein, ich kann nicht gleich spielen. Da hat er sich schon geärgert gehabt. Und dann hat er mich ganz hinten dran gesetzt. Jetzt musste ich den ganzen Nachmittag warten, bis die anderen alle gespielt haben. Es hat aber einen Vorteil gehabt. Ich hatte eine Aktentasche mit, wo all die Stücke drin waren, die üblicherweise vom Blatt vorgelegt werden. Also man konnte nicht die ganzen schweren Orchesterstellen spielen. Aber ich wusste jetzt, welche Stellen dran kamen. Und ich habe den ganzen Nachmittag die Stellen da geübt. Als ich dann reinging, ging das ganz gut mit dem, was ich da eingeübt hatte. Mendelssohn-Konzert, Mozart-Konzert, bisschen Bach. Und dann kamen die Stellen dran. Und die Stellen konnte ich gut spielen. Die hatte ich ja gerade jetzt den ganzen Nachmittag da geübt gehabt. Da habe ich die Stelle bekommen.
Unter gestandenen Musikern, Konzertmeistern aus Schwerin, Dresden oder Leipzig suchten sich das RIAS Symphonieorchester und sein Chefdirigent Ferenc Fritschei den 24 Jahre alten Königsberger Geiger als neues Ensemblemitglied aus. Fleiß und Ausdauer brachten ihn so weit, erinnert sich Michael Wieck. Wahrscheinlich hielt ihn Maestro Fritschei für formbar. Zugleich spürte der Dirigent den Enthusiasmus des jungen Musikers.
Und ich weiß, dass sein Blick immer recht wohlwollend war und auch mit dem Alleinspielen und so. Also ich hatte nicht unter ihm zu leiden gehabt. Aber meine Begeisterung war riesengroß und das hat er ja auch gespürt. Und dann, wenn ich gespielt habe, habe ich immer damals auch mit ganz großer Begeisterung gespielt. Also ich besinne mich noch die erste Brahms-Symphonie, also die erste Brahms, diese so herrliche Stellen am langsamen Satter, wo die Geigen jubilieren, da war ich bestimmt rauszuhören.
Michael Wieck war jung und belastbar. Manch einem seiner Orchesterkollegen dagegen fiel es nicht so leicht, sich dem Leistungsdruck anzupassen.
Das war ein schnelles Arbeitstempo und ich mochte das. Der war sehr ungeduldig und wenn er irgendwas ansagte, dann musste das sofort verstanden werden und umgesetzt werden, sonst gab es ein Donnerwetter. Und das ging wirklich wie auf einem Existierplatz vor sich. Das hat auch vielen Kollegen solche Probleme bereitet, dass bis zum Extremfall, wo sich jemand das Leben nahm, Herr Tennigkeit, der sich vom Emrias vom Dach stürzte oder vom obersten Stockwerk runterstürzte, um zu demonstrieren, dass das eigentlich Arbeitsmethoden sind, die den Musikern schaden. Er wollte den Musikern damit nützen, mit seinem Freitod. Aber es hat schon Eindruck gemacht, aber auf uns, nicht auf Fritschei.
Ferenc Fritschei war ursprünglich Militärkapellmeister. Viele seiner Musiker beim RIAS hatten den Krieg als Soldaten überlebt. An den harschen Ton bei den Proben waren letztlich alle Musiker gewöhnt, auch Michael Wieck.
Wir, die wir das Dritte Reich überlebt hatten, waren gewöhnt, dass es immer welche gibt, die befehlen und welche, die zu gehorchen haben. Und ich habe immer zu denen gehört, die immer nur gehorchen mussten. Der Ton, in dem es geschah, der war auch für mich nicht so ein Problem, wie es wäre für einen jungen Menschen heute. Es war immer Befehlston, immer Knute und immer jetzt und immer war man der Dumme, der irgendwas nicht kann oder irgendwas machen muss. Das habe ich besser ertragen als vielleicht jeder andere, obwohl ich es später scharf kritisiert habe.
Der Zweck, dem dieser Befehlston diente, überzeugte Michael Wieck. Große Kunst hervorzubringen war das Ziel. Der strenge Orchestererzieher Fritschei war aber zuvor schon milder geworden, seit er von seiner schweren Krebserkrankung erfahren hatte. Das konnte Michael Wieck spüren. Viele der Konzerte unter seiner Leitung um 1960 herum erhielten Abschiedscharakter.
Also herausragend war das letzte Verdi-Requiem von Fritschei, wo er es für sich selbst praktisch dirigiert hatte, mit den schon letzten Kräften, die er gehabt. Er war leichenblass am Ende. Das war so ergreifend, dass niemand geklatscht hat richtig zum Schluss mehr. Denn jeder hat gespürt, dass der Mann also hier sein eigenes Requiem dirigierte.
Mit dem RIA-Symphonieorchester hat Michael Wieck viele weitere große Momente erlebt. Die Begegnung mit der nicht mehr ganz so modernen Musik zum Beispiel, die die Nazis verfemt hatten. Die war der jungen Musikergeneration gänzlich unbekannt.
Also ich besinne mich auch, ziemlich früh habe ich dann Stravinskys Sacre du Printemps mitgespielt. Und das war erst für mich auch überwältigend dissonant. Aber dass das tolle Musik war, war sofort zu spüren. Aber es gab natürlich dann auch die 12 Töne. Bei 12-Tonmusik habe ich immer Kopfschmerzen bekommen, muss ich sagen. Nicht, dass ich die Musik abgelehnt hätte, aber es ist ein Faktum gewesen. Und auch bei Alban Berg, Wozzeck, besinne ich mich tolle, ganz ergriffen, aber ich ging mit schweren Kopfschmerzen wieder raus.
Von der Musik der zweiten Wiener Schule bekam Michael Wieck Kopfschmerzen. Und der Umgang mit den großen Komponisten der gemäßigten Moderne wie Stravinsky und Hindemith war eher desillusionierend, wenn sie sich als Dirigenten vor das RIA-Symphonieorchester stellten.
Dass Stravinsky kam, war natürlich das Besondere, dass der Komponist von Werken kam, die wir ja verehrten und liebten und auch unter Fritschei viel besser aufgeführt haben als unter seiner Leitung. Bei Hindemith kann man dasselbe sagen. Da merkt man dann doch, dass der Komponist eine Welt ist und die Welt der Musiker und Dirigenten eine andere Welt. Und dass man nicht sagen kann, der eine ist kreativ und die anderen reagieren nur auf die Kreativität anderer, sondern die Kreativ der reproduzierenden Musiker trägt zur Kreativ des produzierenden Komponisten und enorm viel bei.
Nicht nur große Komponisten als Dirigenten konnte Michael Wieck erleben, sondern auch die großen Gesangsstars der damaligen Zeit.
Ein anderes Erlebnis ist dann unter Karajan das Gastspiel in der Oper und wir bei den Berliner Festwochen, als er den Orchesterpart für die Mailänder Scala übernahm und die Stefano und die Kalastar Lucia di Lammermoor gesungen haben und ich da mitgespielt habe. Das war auch ein ganz großer Moment, muss ich sagen.
Mehr noch als die politisch belasteten Philharmoniker konnte das RIA-Symphonieorchester als Botschafter des neuen demokratischen Deutschland auftreten, auch in den Hauptstädten der ehemaligen Kriegsgegner. Das Orchester spielte als erstes deutsches Ensemble in Paris. Michael Wieck war dabei.
Das erste Bartok-Konzert, das er in Paris gab, das war die erste Orchesterreise eines deutschen Orchesters in das feindliche ehemals in einem dieser Kriegsgegner nach Paris, aus Deutschland nach Paris, deutsches Orchester, war nur möglich, weil es ein ungarischer Dirigent dirigierte und ungarischer Komponist vorgespielt wurde. Aber wir wurden ja mit Pfiffen empfangen, als wir da auf die Bühne kamen. Es war eine Atmosphäre großer Feindseligkeit zu spüren. Ich besinne mich noch, wie Rudi Schulz da seine Soli, die er da in einem Divertimenti Bartok-Stücken da zu spielen hatte, recht wackelig und zittrig da gespielt hatte, weil er dieser Belastung damals gar nicht gewachsen war. Aber es wurde immer besser. Und am Schluss dieser Aufführung gab es einen frenetischen Beifall, der sicher von der ungarischen Kolonie, die da drin war, und auch ihren Bartok und ihren Fritschei feiern wollten. Und dann auch überschwappte auf die anderen Pariser. Und das war sehr beglückend zu spüren, dass also die Musik in der Lage ist, doch wieder Brücken zu schlagen.
1961 war mit dem Mauerbau nicht nur ein einschneidendes Jahr für Berlin, sondern auch für Michael Wieck. Er verließ die Stadt und das Orchester gen Neuseeland. Im Orchester und in West-Berlin haben ihm das manche übel genommen. Auch gewichtige Ratgeber konnten ihn von diesem Schritt nicht abhalten.
Ich habe mit Fritschei und Stresemann, das war in der Zeit, als Stresemann Intendant beim Maria Symphonieorchester war, ausführlich darüber gesprochen, über meinen Auswanderungsplan. Und ich weiß, dass beide mir abgeraten haben, es zu tun. Und die ja beide Erfahrung mit der Immigration hatten. Und beide wollten mich davon abhalten. Und die Gründe, die sie anführten, waren sicher ganz stichhaltig und wurden erst relevant, als ich dann längere Zeit in Neuseeland war und mich dann auch entschlossen habe, wieder zurückzukommen.
Seit Ende der 1960er Jahre lebte Michael Wieck in Stuttgart. Lange Jahre wirkte er als Konzertmeister des Stuttgarter Kammerorchesters und als Mitglied des Radiosymphonieorchesters Stuttgart. Von seinen Erlebnissen vor 1948 berichtet Michael Wieck in seiner unbedingt lesenswerten Autobiografie »Zeugnis vom Untergang Königsbergs, ein Geltungsjude« berichtet. Sie ist im Beck Verlag erschienen. Das Werk ist inzwischen ein Beispiel dafür geworden, wie Michael Wieck versucht hat, Brücken zu bauen. Vor Jahren hatte er zudem angefangen, russischen Kindern in Kaliningrad Musikunterricht zu geben. Inzwischen existiert von seinem Buch eine russische und auch eine polnische Übersetzung. Die konnte er 2019 noch in Warschau und Olsztyn vorstellen. Die Premiere der französischen Fassung seines Buchs war für den kommenden Sommer in Paris vorgesehen. Sie muss nun ohne den Autor stattfinden. Volker Michael bedankt sich fürs Zuhören und wünscht Ihnen einen angenehmen Abend.